Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ein Jahr nach MeToo. Was hat sich eigentlich getan beim Thema sexuelle Übergriffe? Und dazu gucken wir in diesem Podcast nicht auf die Filmbosse in den USA oder so, sondern uns reicht eigentlich schon ein Blick ins EU-Parlament. Auch da soll es ja Übergriffe gegeben haben. Vor allen Dingen junge Mitarbeiterinnen sollen von Abgeordneten begrapscht worden sein und auch verbal belästigt. Danach gab es dann im EU-Parlament eine große Debatte und danach ist eine Resolution verabschiedet worden, in der festgelegt werden sollte, was kann man denn gegen diese sexuellen Übergriffe tun. Ja, es hat sich was geändert seitdem, aber...
Andererseits muss man aber auch sagen, es ist jetzt ein Jahr her, seitdem wir die Resolution verabschiedet haben. Und die Kernpunkte der Resolution sind eigentlich immer noch nicht vollständig umgesetzt worden.
Es gibt noch ganz schön viel zu tun, so schätzt das Terry Reintke ein. Die ist die EU-Abgeordnete für die Grünen. Und im neuen Podcast vom Update gucken wir uns nochmal genauer an, woran das ihrer Meinung nach liegt. Heute ist Mittwoch, der 31. Oktober. Es wird zu wenig gespendet. Es geht jetzt nicht um Kohle in diesem Fall, sondern es geht um Organe. Und deshalb gibt es bald ein neues Gesetz. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat es auf den Weg gebracht und er erklärt auch mal kurz, wo das Problem liegt.
Wir haben bei der Organspende im letzten Jahr einen traurigen Tiefstand erreicht mit nicht mal 800 Organspendern. 10.000 Menschen in Deutschland warten, teils verzweifelt, auf ein Spenderorgan. Deswegen müssen wir alles unternehmen, um zu mehr Organspenden in Deutschland zu kommen.
Die Bedingungen in den Kliniken für Organspenden, die sollen jetzt verbessert werden. Unter anderem dadurch, dass es mehr Rechte gibt für den Transplantationsbeauftragten. Was der überhaupt macht und wie dieses neue Gesetz bei Medizinern gesehen wird, auch das ist natürlich ein Thema bei uns. Außerdem gucken wir uns noch an, ob man wirklich 2 Liter Wasser pro Tag trinken sollte oder ob es nicht auch reicht, einfach mal auf sein Bauchgefühl zu hören. Wobei man natürlich sagen muss, auf das kann man sich auch nicht immer verlassen. Die Details dazu bei uns im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
MeToo war und passiert leider immer noch viel zu oft, ob wir jetzt nach Hollywood gucken oder einfach ins Büro, an die Uni, in der Schule oder in der Politik. MeToo ist eigentlich überall, auch im Europäischen Parlament. Und weil sich daran eigentlich etwas ändern sollte, ist im vergangenen Jahr eine Resolution verabschiedet worden, die eben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schützen soll vor sexuellen Übergriffen. Eine große Mehrheit der Abgeordneten hatte für diese Resolution gestimmt. Darin ist zum Beispiel festgelegt worden, dass es eine verpflichtende Schulung geben soll zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Terry Reintke sitzt für die Grünen im EU-Parlament und wir sprechen jetzt zusammen darüber, was sich eigentlich seit dem vergangenen Jahr getan hat im EU-Parlament in Sachen MeToo. Schönen guten Abend, Frau Reintke.
Guten Abend.
Wie ist denn Ihre Bilanz bis heute? Was hat diese Resolution gebracht?
Also man kann schon sagen, dass sich etwas verändert hat, dass es ein größeres Bewusstsein innerhalb des Parlaments für dieses Problem gibt. Andererseits muss man aber auch sagen, es ist jetzt ein Jahr her, seitdem wir die Resolution verabschiedet haben und die Kernpunkte der Resolution sind eigentlich immer noch nicht vollständig umgesetzt worden. Wir laufen ja jetzt auch auf das Ende der Legislaturperiode zu und ich habe große Sorge, dass es eine Verzögerungstaktik ist, die das eigentlich so ein bisschen bis zum Ende der Legislaturperiode hinhalten soll und am Ende eben ohne die wirkliche Umsetzung all dieser Punkte zu Ende gehen könnte.
Ende der Legislaturperiode ist dann schon im kommenden Jahr, ne?
Genau, also im Mai wählen wir das Parlament neu und ich bin da einfach besorgt, dass dann eben neues Spiel, neues Glück ist, dass wir dann die Debatte eigentlich wieder von vorne anfangen müssen. Wir haben damals eine sehr ambitionierte, gute Resolution verabschiedet und die muss jetzt auch in dieser Legislaturperiode eben noch umgesetzt werden.
Aber woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass die zentralen Punkte, vielleicht können Sie auch noch mal ein oder zwei nennen, dass die immer noch nicht umgesetzt worden sind?
Also 2 der Punkte, die in der Resolution drinstehen und die eben auch in Teilen schon angegangen worden sind, aber zumindest nicht genau so, wie wir sie eigentlich verabschiedet haben. Zu einmal, dass es eine externe Evaluation von Expertinnen geben sollte, was eigentlich falsch läuft, welche Mechanismen, welche Empfehlungen wir vielleicht auch noch umsetzen müssen, um die Situation zu verändern. Ein 2. Punkt, das hatten Sie eben schon angesprochen, sind in der Tat diese verpflichtenden Trainings. Da haben wir jetzt eine Situation, dass sie eben ein Jahr später immer noch nicht da sind. Und Und das muss uns sehr zu denken geben. Und ich kann es nur darauf zurückführen, dass es eben Leute gerade in den machtvollen Positionen in diesem Parlament gibt, die eigentlich kein Interesse daran haben, dass diese Resolution vollumfänglich umgesetzt wird. Und da, glaube ich, müssen wir den Druck auf jeden Fall aufrechterhalten, damit wir alle Forderungen am Ende wirklich auch Realität werden lassen können.
Wenn Sie jetzt gerade den Druck ansprechen, schoss mir gerade durch den Kopf, naja, also ich meine, sowas ist ja auch immer strukturell bedingt, ne? Das weiß man ja, also sexuelle Übergriffe, das ist immer auch eine Form von Machtmissbrauch. Also inwiefern hat die EU oder das EU-Parlament in dem Fall natürlich ein Problem einfach mit bestimmten strukturellen Voraussetzungen?
Also im Europäischen Parlament ist es nicht anders als in anderen Parlamenten oder an anderen Orten, an denen es viel Macht gibt. Da gibt es eben Menschen, die von diesen Hierarchien profitieren und die das zum Teil eben auch ausnutzen, die das zumindest auch immer wieder zum Beispiel über sexistische Sprüche demonstrieren, dass sie in einer machtvolleren Position sind. Und es ist auch bei uns so, dass eben gerade in den Top-Positionen mitten in einer sehr, sehr großen Mehrheit Männer sitzen, die das auf die lange Bank schieben wollen, meiner Wahrnehmung nach. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese öffentliche Debatte führen und halt immer wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, wir lassen uns jetzt nicht damit abspeisen mit so halbfertigen Lösungen. Wir wollen wirklich, dass alle Punkte, die wir demokratisch in dem Parlament abgestimmt haben, umgesetzt werden.
Ich würde gerne nochmal auf diese Übergriffe zu sprechen kommen. Es ist von rund 30 Übergriffen berichtet worden. Zumindest sind das die Fälle, in denen Frauen sich getraut haben, teilweise auch anonym von entsprechenden Erlebnissen zu erzählen. Was ist eigentlich daraus geworden? Also gab es Untersuchungen oder eben vielleicht auch Konsequenzen für die mutmaßlichen Täter?
Also es gibt ja ein bestehendes Komitee, das sich mit diesen Fällen auseinandersetzt. Die haben vermutlich auch Zahlen dazu. Das wird aber zum Teil eben sehr intransparent gehandhabt. Das ist auch eine Forderung aus der Resolution, die immer noch umgesetzt werden muss, dass wir zumindest anonymisiert, also niemand will da irgendwelche Namen haben, aber anonymisiert eben Zahlen dazu bekommen, damit wir überhaupt mal überblicken können, wie groß ist das Problem und welche Mechanismen führen denn dazu, dass am Ende wirklich Fälle vor diesem Komitee landen, weil wir das Problem in der Vergangenheit haben, dass sich viele Betroffene eben nicht getraut haben, Beschwerde einzureichen. Und das muss sich in Zukunft ändern. Aber dafür brauchen wir erstmal Daten, mit denen wir überhaupt dann schauen können, was funktioniert und was funktioniert eben auch nicht.
Wie zuversichtlich sind Sie bei dieser ganzen Sache?
Also ich glaube wirklich, wir haben ein Zeitfenster. Das geht jetzt noch bis März, April, bis die Legislaturperiode zu Ende ist. Ich werde alles dafür tun, dass bis dahin diese Schritte gegangen worden sind. Danach, wie gesagt, in der neuen Legislaturperiode gibt es auch wieder neue Mehrheiten im Europäischen Parlament. Ich werde dafür kämpfen, dass wir auch in der nächsten Legislaturperiode progressive Mehrheiten haben werden. Ob das so passieren wird, ist nicht in Stein gemeißelt. Dementsprechend geht es jetzt darum, das möglichst noch vor Ende dieser Legislaturperiode voranzutreiben.
Ein Jahr nach MeToo gibt es verhaltene Fortschritte zum Thema sexuelle Übergriffe im EU-Parlament. Woran das liegt, das hat uns Terry Reintke erklärt. Sie sitzt für die Grünen im EU-Parlament.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei uns werden immer noch viel zu wenig Organe gespendet. Im vergangenen Jahr waren es weniger als 800 Spender und Spenderinnen. Auf der anderen Seite stehen aber eben rund 10.000 Menschen, die dringend eine neue Leber oder ein neues Herz, eine Niere, eine Netzhaut bräuchten. Die Bundesregierung will deshalb etwas tun, damit es mehr Organspenden gibt. Heute ist ein Gesetz auf den Weg gebracht worden. Es kommt von Gesundheitsminister Jens Spahn. Und der hat sich überlegt, es soll mehr Geld geben für die Kliniken und die Rolle der Transplantationsbeauftragten. Die soll gestärkt werden. Prinzipiell eine gute Sache, findet Johann Pratschke von der Berliner Charité. Er ist auch Vorstandsmitglied der Deutschen Transplantationsgesellschaft. Wir haben zusammen gesprochen und uns erstmal angeguckt, was macht denn dieser Transplantationsbeauftragte eigentlich? Denn dessen Rolle soll ja gestärkt werden.
Also die Transplantationsbeauftragten sind an den Kliniken zuständig, erstmal auch Fortbildungen zu machen, Aufklärung zu machen, auch beim medizinischen Personal, aber auch dafür zuständig, dass wenn ein hirntoter Patient im Krankenhaus aufgenommen wird oder so schwer erkrankt ist, dass er während des Aufenthalts hirntot wird, dass dann dem Transplantationsbeauftragten auch diese Tatsache gemeldet wird und er sich dann auch um die entsprechenden Prozesse bis zur Organentnahme kümmert. Das heißt, auch Gespräche mit den Angehörigen führt, sicherstellt, dass auch der Wille zur Organspende vorlag, vielleicht auch ein Organspenderausweis vorlag. Wenn solche Dinge nicht vorlagen, mit den Angehörigen versucht, den vermutlichen Willen des Verstorbenen herauszuarbeiten und dann eben im Anschluss die ganzen organisatorischen Prozesse, bis die Deutsche Stiftung Organtransplantation dann die Organentnahme organisiert.
Also schon eine recht umfangreiche Aufgabe, auch eine zentrale Anlaufstelle. Wie sinnvoll ist das denn aus Ihrer Sicht, diese Transplantationsbeauftragten zu stärken, um dann eben im Endeffekt zu mehr Transplantationen zu kommen?
Das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme und ich glaube auch eine sehr effektive Maßnahme. In der letzten Zeit war es eben eines der Probleme, dass die Transplantationsbeauftragten zu wenig Zeit hatten, um ihre originäre Aufgabe, nämlich die Organspende und Aufklärung und Realisation, zu kümmern. Das sollte jetzt deutlich besser werden. Und wir hatten ja auch das Beispiel in Deutschland, wo in Bayern zum Beispiel die Transplantationsbeauftragten freigestellt waren. Also die haben das als Vollzeitjob durchgeführt. Und in den anderen Bundesländern war das eben nicht der Fall. Und in der Tat ist in Bayern die Organspendesituation damit schon besser geworden.
Nur um das noch mal ein bisschen besser zu verstehen, Herr Pratschke, wenn Sie sagen, die haben zu wenig Zeit und die kümmern sich im Endeffekt auch noch um andere Sachen, sind das denn dann auch hauptsächlich Mediziner oder wo sind die ansonsten noch eingebunden, wenn die zu wenig Zeit haben?
Das sind meistens, sind natürlich Mediziner und es sind meistens Intensivmediziner. Das heißt, dass die Kollegen auch Patienten auf der Intensivstation behandeln. Das macht sicherlich auch Sinn, dass man weiter in seiner beruflichen Welt auch weiter auch Intensivmedizin macht, um nicht den Kontakt zur Routine zu verlieren und auch nicht den Kontakt zu neuen Entwicklungen in der Medizin zu verlieren. Also ich denke, 100% Transplantationsbeauftragten, aber ich glaube, das muss man auch mit denjenigen besprechen, die dieses Feld auch ausfüllen. 100% Tätigkeit für die Organspende ist vielleicht gar nicht empfehlenswert, aber 50-50 Minimum.
Aber müsste nicht erstmal überhaupt die Zahl der Organspender selbst steigen? Müsste die nicht erhöht werden, bevor wir jetzt über die Rolle der Kliniken und die Rolle der Transplantationsbeauftragten sprechen?
Das ist so ein bisschen die Frage, was war zuerst, Henne oder das Ei?
Ja.
Sie haben natürlich recht. Wir erwarten natürlich so durch die Stärkung der Transplantationsbeauftragten, dass es dann eben zu einer erhöhten Identifikation von Organspendern kommt und damit wäre ja sozusagen die Rechtfertigung, die Transplantationsbeauftragten mehr Zeit zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Aufgaben nachkommen können, wäre ja damit da.
Damit es überhaupt mal einen Anfang gibt, meinen Sie? Okay. Die Transplantationsbeauftragten sollen ja eben schon vor dem Hirntod einen Zugang bekommen zu den Patientenakten. Wie lässt sich das vereinbaren im Zusammenhang mit den Patientenrechten, Datenschutz?
Da haben Sie jetzt einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Das ist sicherlich eine schwierige Diskussion. Und da muss man, glaube ich, ganz klare rechtliche, auch datenschutzrechtliche Regelungen finden. Ich kann es abschließend noch nicht beurteilen, was da alles für Implikationen sind. Aber das ist ein Thema, worüber man reden muss und das man auch lösen muss. Und Sie sprechen da ganz klar einen Konflikt an, dass die Transplantationsbeauftragten in eine Patientenakte reinschauen, wo der Patient doch eigentlich noch vielleicht um sein Leben kämpft oder entsprechend auch die Intensivmediziner versuchen, sein Leben noch zu retten. Also das ist sicherlich ein Bereich, über den man nochmal reden muss.
Ein neues Gesetz soll neue Regelungen bei der Organspende möglich machen. Ich habe drüber gesprochen mit Johann Pratschke, der arbeitet an der Berliner Charité und ist Vorstandsmitglied der Deutschen Transplantationsgesellschaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich mache jetzt mal den Selbsttest. Das hier ist meine Wasserflasche, ne? So, und jetzt gucke ich mal, wie viel ich davon heute getrunken habe. Das sind 1,5 Liter und es sind ungefähr so... Wie viel ist denn so lang wie mein Zeigefinger ist? So viel ist da raus. Das ist nicht so viel.
Siehst du?
Ja. Mann, vielleicht kennt ihr das auch. Man sitzt irgendwie, weiß ich nicht, 7, 8 oder 9 Stunden im Büro und dann blickt zur Wasserflasche. Ja, ist fast noch genauso voll wie zu Beginn des Tages. Manchmal trinken wir einfach viel zu wenig. Passiert. Und eine große Studie von der Universität in Kopenhagen kommt jetzt zu einem ähnlichen Ergebnis. Nämlich, dass wir zu wenig trinken. Sebastian Rams hat sich diese Studie nochmal angesehen für uns und natürlich auch ein paar Tipps gefunden, wie wir unseren Wasserhaushalt vernünftiger managen können. Also Sebastian, was hat die Studie untersucht? Fangen wir erstmal damit an.
Ja, die Universität von Kopenhagen, die hat sich über 2 Jahre lang angeschaut, wie Menschen aus unterschiedlichen Berufen auf ihren Wasserhaushalt achten und vor allem, wie die körperliche und auch geistige Leistungsfähigkeit davon abhängt. Insgesamt haben die Forscher die Untersuchung an knapp 140 Menschen aus Dänemark, Zypern, Griechenland und Spanien durchgeführt. Zum Teil haben die Menschen körperlich schwer gearbeitet, also zum Beispiel Aluminiumindustrie oder auf dem Bau, zum Teil aber auch als Polizisten oder in der Tourismusindustrie.
Okay, und was haben die Forscher dann nach den 2 Jahren rausgefunden?
Dass tatsächlich 7 von 10 untersuchten Arbeitern, also 70%, zu wenig trinken und das über alle Berufsfelder hinweg. Und interessant ist, dass viele bereits zu Beginn des Arbeitstages dehydriert waren und nicht erst nach ein paar Stunden Arbeit, so wie bei dir. Wenn du jetzt immer so wenig trinkst, dann kommst du wahrscheinlich irgendwann auch in so einem Verzug, ne? Mhm. Wenn du nicht irgendwie was nachholst. Die Studienmacher sagen, dass ein dehydrierter Körper an sich schon die Produktivität senkt und die Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu erfüllen. Und kommen dann auch noch hohe Temperaturen dazu, also Hitze, Stress, wie es die Wissenschaft nennt, dann wird das Ganze noch schlimmer, auch im Hinblick auf den Klimawandel, der uns in Zukunft ja noch öfter mit Hitzeperioden konfrontieren wird, sei es deshalb sehr, sehr wichtig, auf seine Gewohnheiten beim Trinken zu achten. Also auch du, bitteschön.
Ich muss zu meiner Verteidigung dazu sagen, ich habe heute schon natürlich zwischendurch, ich habe was anderes getrunken, meinen Tee, ne? Oder so. Also ich habe jetzt nichts nicht.
Aber dem eigentlichen getrunken. Zweck hast du es noch nicht zugeführt.
Ja. Also es hätte ein bisschen besser sein können. Dann lass uns doch mal über diese guten Gewohnheiten sprechen. Also sollte ich jetzt zum Beispiel jeden Tag unbedingt 2 Liter trinken, das ist ja so eine Standardempfehlung.
Oh ja, das ist die Frage aus der Kategorie brandgefährlich 5000. Denn dazu findest du im Netz so gut wie jede Antwort, die du eben gerade hören willst. Und deshalb habe ich vor der Sendung lieber mal mit Professor Hans-Georg Predel gesprochen. Er arbeitet im Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und er meint das.
Ja, diese scheinbar sehr banale Frage ist tatsächlich nach wie vor nicht definitiv geklärt. Die gängigen Empfehlungen sagen gern 2 bis 3 Liter Wasser am Tag. Und wenn man dann nachschaut, was ist da wirklich wissenschaftlich, medizinisch belegt, dann wird das alles sehr dünn. Das heißt, es gehört so ein bisschen zu den Mythen der Medizin, dass man so viel trinken sollte wie möglich.
Ja, wie man hören könnte, war da am Anfang ein leichtes Schmunzeln, nenne ich es mal, in der Stimme zu hören. Und er spricht tatsächlich von einem Mythos der Medizin. Das kommt in der Wissenschaft und aus dem Mund eines Wissenschaftlers nicht so oft vor. Ja, aber am Schluss hat er mir dann doch noch seine persönliche Empfehlung verraten.
Also meine Empfehlung wäre für den gesunden Erwachsenen ohne Störung des Wasserhaushaltes wäre so 2 Liter ein guter Richtwert.
Ja, 2 Liter muss man aber auch schon viel für aufs Klo rennen dann den Tag über.
Ja, kommt drauf an.
Ja, okay. Jetzt wird ja auch gesagt, dass man über das Essen natürlich auch zusätzlich Flüssigkeit aufnimmt. Also müsste ich das dann damit reinrechnen in diese 2 Liter?
Nein, musst du nicht, sagt Hans-Georg Predel. Seine Empfehlung von den 2 Litern, er hat auch nochmal mit dem Gespräch gesagt, 1,5 bis 2 so ungefähr. Was am Tag betrifft, eben die Flüssigkeit, die wir explizit trinken, da kommen dann noch so 500 bis 1000 Milliliter übers Essen dazu. Aber auch diese 2 Liter sind nur ein Richtwert, ist ja klar, denn alles, was den menschlichen Körper betrifft, ist eben auch eine individuelle Nummer. Faktoren spielen da rein wie Alter, Geschlecht, Erkrankungen und auch eben die körperliche Belastung, zum Beispiel bei der Arbeit oder ob wir Sport treiben.
Was ist denn besser, so generell, also ist es besser über den Tag verteilt zu trinken oder reicht das im Endeffekt 1 oder 2 Mal am Tag und dann schön jeweils 1 Liter Exen?
Das eben nicht, da kommen wir auch zum Klo rein. Wenn du das machst, rennst du, glaube ich, häufiger zum Klo. Also Hans-Georg Predel sagt von der Deutschen Sporthochschule, das bitte nicht, also nicht 1 Liter Exen und dann 5 Stunden später wieder. Und da sind wir auch wieder weit weg von den Mythen der Wissenschaft.
Die Empfehlung, und die ist relativ gut abgesichert, ist eher fraktioniert zu trinken, also über den Tag verteilt.
Ja, genau. Und damit wir das auch nicht...
Fraktioniert.
Ist schön,
okay,
ne? Ja. Vielleicht bleibt es dadurch besser hängen. Damit wir das aber auch nicht ständig vergessen, natürlich gibt es Trink-Apps wie Waterminder, Hydro-Coach oder Wasser-Trinkwecker. Aber er sagte mir auch, die eigenen Biosensoren in unserem Körper, die sind in der Regel gut genug, um uns rechtzeitig zu signalisieren, du hast, also trink gefälligst was.
Jetzt macht ja bei allem bekanntlich die Dosis das Gift, ne? Ist das auch bei Wasser so?
Es klingt absurd, aber man kann auch zu viel Wasser trinken. Dann liegt eine Wasserintoxikation vor, also eine Wasservergiftung. Giftung. Beim Triathlon in Frankfurt vor 2 Jahren hat ein Teilnehmer mal 8 bis 10 Liter währenddessen zu sich genommen und der hat tatsächlich in der Folge ein Hirnödem entwickelt. Das Gehirn ist regelrecht aufgequollen, also gar keine gute Idee. Zu viel geht tatsächlich auch.
Also, halten wir nochmal fest, am Ende am besten pro Tag ungefähr 1,5 bis 2 Liter Wasser trinken, nicht alles auf einmal reinkippen, sondern schön in kleinen Schlucken. Ja, muss man nicht so oft auf Toilette, der Körper kann das besser verwerten und im Endeffekt, ja, Sebastian, einfach auch mal so dem Körpergefühl vertrauen.
Genau.
Ne? Es gibt auch Tage, da hat man einfach gar nicht so viel Durst.
Ja, das stimmt, da muss man es auch nicht in sich reinquetschen. Vielleicht hattest du heute so einen Tag, ich achte mal, wie es bei dir morgen läuft.
MC Controletti. Wasserkontrolletti. Danke für die Infos. Wie viel oder wie wenig Wasser sollte man trinken? Sebastian Rahms war das.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, und wir können festhalten, da plant wirklich jemand das ganz, ganz große Comeback.
Mein Name ist Friedrich Merz. Mit E.
Ein wichtiger Zusatz. Friedrich Merz will Nachfolger werden von Angela Merkel an der Spitze der CDU. Er tritt im Dezember an bei der Wahl des neuen CDU-Chefs oder der neuen Chefin neben Gesundheitsminister Spahn und der CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und heute ist Merz eben in die Offensive gegangen mit einer Pressekonferenz. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Fast 10 Jahre lang ist der ja weg gewesen. Was hat er denn jetzt vor?
Aufbruch und Erneuerung, das hat Friedrich Merz heute angekündigt und da könnte es für ihn ein Vorteil sein, dass er in letzter Zeit nicht vorne mit dabei war in der Politik. Du hast es gesagt, vor fast 10 Jahren hat er sich als Bundestagsabgeordneter verabschiedet. Er hatte ja schon mal ein sehr wichtiges Amt, war Chef der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Das Amt hat sich dann 2002 Angela Merkel geschnappt. Jetzt ist Merz wieder da und er will vor allem auf klare Sprache setzen.
Wir müssen genau zuhören. Wir müssen verstehen, was die Menschen im Land bewegt und wir dürfen sie nicht mit Floskeln abspeisen.
Zu seiner Pause hat er auch was gesagt. Er wisse, dass die 20-Jährigen ihn nicht mehr kennen, aber die 30-Jährigen und die Jüngeren, die würden ihn auch noch kennenlernen.
Sie werden mich noch kennenlernen. Also schon selbstbewusster Auftritt, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und Merz, immerhin auch schon fast 63 Jahre alt, hat viel über Modernisierung gesprochen. Er sagte, die CDU brauche mehr Frauen und vor allem junge Menschen in den Gremien. Aber Merz bleibt auch konservativ.
Und die Modernisierung unserer Partei muss einschließen, dass gerade in Zeiten von Migration und Globalisierung nationale Identität und traditionelle Werte einen festen Platz in unserem Denken und Handeln haben.
Die CDU hat bei den letzten Wahlen vor allem Stimmen verloren an die AfD. Die hat ja schon offen zugegeben, dass es für sie mit einem Chef, ja, wie Friedrich Merz an der Spitze der CDU schwieriger wird als mit einer CDU-Chefin Merkel. Hat Merz auch was dazu gesagt, wie er jetzt Stimmen von der AfD zurückholen will?
Ja, da ist Merz jetzt, es waren nur 20 Minuten Pressekonferenz, da ist er jetzt nicht so konkret geworden, aber er hat das Thema angesprochen, dass die CDU es nicht hinnehmen darf, dass sich Parteien am rechten und linken Rand der Demokratie in den Landtagen etablieren.
Unsere Wählerinnen und Wähler erwarten, so empfinde ich es, einen klaren Kurs in einer Zeit radikaler Umbrüche. Migration, Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung. Das sind aus meiner Sicht die größten Herausforderungen unserer Zeit.
Merz war ja in den letzten Jahren in der Wirtschaft. Das sehen einige doch sehr kritisch, vor allem, dass er für den mächtigen internationalen Vermögensverwalter BlackRock arbeitet. War das auch ein Thema? Ist das irgendwie angesprochen worden?
Ja, also Merz hat was gesagt. Er hat die Kritik an seiner Tätigkeit für BlackRock zurückgewiesen. BlackRock sei keine Heuschrecke, sondern das Unternehmen verwalte Einlagen von hunderttausenden privaten Kunden. Und ja, da sehe er jetzt keine Konfliktlage.
Nicht, dass wir das jetzt vergessen. Ne? Also ich meine, wir sprechen jetzt viel über Merz, aber er hat natürlich auch Konkurrenz. Ja, er ist nicht der Einzige, der kandidieren möchte. Spahn und Kramp-Karrenbauer wollen ja eben auch im Dezember antreten. Einer, der sich das noch offen lassen wollte, der hat heute zurückgezogen, der Regierungschef in Nordrhein-Westfalen, nämlich Armin Laschet.
Ja, Laschet hat das unter anderem damit begründet, dass er als CDU-Bundesvorsitzender, falls er gewählt würde, mit den Verpflichtungen in der Großen Koalition zu wenig Zeit für sein Amt als NRW-Ministerpräsident hätte.
Die Koalition von CDU und FDP hier in Nordrhein-Westfalen versteht sich als Gegenmodell zur Großen Koalition in Berlin. Sowohl im Inhalt als auch im Stil. Und dieses will ich nicht für ein Parteiamt gefährden.
Also Laschet ist raus. Es läuft wohl alles auf einen Dreikampf um Merkels Nachfolge hinaus. Und neben Merz hat jetzt auch Jens Spahn einen ersten Schritt gemacht und einen Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben. Da gibt es mal wieder Kritik an der Kanzlerin. Spahn schreibt, der wichtigste Grund für den Vertrauensverlust der CDU sei die Flüchtlingspolitik. Die Zuwanderung nach Deutschland sei weiterhin überwiegend ungeordnet und es kämen vor allem Männer.
Die Kandidaten bringen sich langsam in Stellung vor der Wahl des oder der neuen CDU-Vorsitzenden. Infos dazu von Peter Neuhaus aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova Update.
Also dass Halloween bei uns heute Abend im Update jetzt nicht so eine Riesenrolle spielt, das stimmt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir es uns nicht mal richtig schön gruselig machen können. Jetzt zum Beispiel. Vor 2500 Jahren haben die Kelten ja geglaubt, dass sich an ihrem Neujahrstag zwei Welten verbinden, nämlich die der Lebenden und die der Toten. War das gruselig? Bisschen, ne?
Boah, also meine Gänsehaut hast du.
Alles klar. Also, und dieses Datum eben, ne, wenn sich die Lebenden und die Toten vereinigen, das war natürlich heute, 31. Oktober. Es gibt auch Menschen, die sagen Reformationstag dazu oder Halloween. Ja. Und Halloween ist ja mittlerweile eher dieses Ding mit Verkleiden, Süßigkeiten oder eben Eier am Fensterscheiben schmeißen. Sehr unangenehm. Kaum einer glaubt natürlich noch daran, an was die Kelten geglaubt haben. Aber dieses Gruselige, ne, das ist doch irgendwie, ja, ist schon ganz reizvoll. Aber woher kommt das? Beziehungsweise worin besteht der Reiz? Das hat unser Reporter Steffen Beuting versucht herauszufinden.
Vielleicht ist es so ein bisschen der Nervenkick. Ich weiß es nicht so genau. Are you sleeping? Are
you sleeping? Ich hatte früher sogar Angst vor sowas wie Harry Potter oder so, vor Voldemort und sowas.
Ich kann danach nicht schlafen, das ist das Problem. Also. Ich glaube, das ist, weil man etwas erleben möchte, was man sich eigentlich nicht trauen würde zu erleben.
Angst und die Fähigkeit, blitzschnell den Körper in Erregung zu setzen. Ein uralter Mechanismus.
Das macht unser Gehirn. Schon seit Millionen Jahren.
Peter Walschburger, Psychologe und Experte für Ängste und Grusel.
Weil wir ja in wirklich gefährlichen Situationen schnell reagieren müssen, sozusagen aus dem Bauch heraus, unbeschadet der Tatsache, dass sich kurz danach vielleicht herausstellt, Moment, das war ja gar kein, sagen wir mal, Raubtier, es war keine Schlange, es war nichts Gefährliches, kein Mensch wollte mich erschlagen.
Angstreflex, Entspannung. Das, was wir Grusel nennen oder Angstlust, das ist eben diese Kombination. Am besten in vertrauter Umgebung.
Dann ist die ganze Sache, was die Angstkomponente betrifft, kompensiert durch einen Erleichterungseffekt, durch einen regelrechten Genuss bei vielen Leuten. Nicht? Man weiß, aha, schöne gruselige Geschichte, aber mir passiert ja nichts.
Zu viel Sicherheit und zu wenig wilde Tiere. Viele von uns sehen sich heute danach, dies Angst-Entspannungsschema durch Grusel-Konsumware anzuwerfen, wie Christian Humberg.
Ich bin ein großer Freund vom, sagen wir mal, vom konzentrierten Nervenkitzel. Der nicht wirklich wehtut, weil er nicht lange andauert und ich immer weiß, dass es eigentlich keinen Grund zum Gruseln gibt.
Christian Humberg beschäftigt sich auch hauptberuflich mit Grusel. Er schreibt selbst Gruselhefte, die in den hohen Ständern in den Bahnhofsbuchhandlungen ausliegen, sogenannte Dark Fantasy. Professor Zamora heißt eine seiner Figuren. Grusel, sagt er, das ist Handwerk. Wie er das erzeugt?
Durch Spannung. Also das Wichtigste beim Schreiben gruseliger Szenen ist, dass man Atmosphäre aufbaut, dass man so ein bisschen damit spielt, dass der Leser nicht weiß, was als nächstes passiert. Und ein guter Autor macht sowas eigentlich meistens, dass er seine Leser überrascht. Und im Fall des Grusels auch ein bisschen erschreckt, dass er ihnen quasi was gibt, womit sie nicht gerechnet haben und was ihnen im ersten Moment Angst macht und dann vielleicht wieder gutes Ende findet.
Je sicherer wir uns fühlen, desto mehr können wir die Abfolge aus Angst und Entspannung genießen. Eine Gefühlskaskade, mit der sich auch Geld verdienen lässt.
Also es ist ja unbestritten, dass es ein gigantisches Geschäftsmodell wurde.
Auch und gerade jenseits der kleinen Heftchenromane. Felix Böhme von Serienjunkies.de.
Ich mag Horror, der mehrere Böden hat, sagen wir es mal so. Es muss jetzt nicht so eine Art sehr twistreiche Geschichte sein, die halt mich unbedingt damit packen will, dass halt immer was passiert, mit dem ich nicht rechne. Sondern ich mag, wenn sich thematisch irgendwas versteckt, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht.
Seit einiger Zeit sind Stoffe auf dem Markt, die den Grusel als Werkzeug nutzen, als Vehikel, um eine Botschaft zu transportieren. Im Film Get Out besteht der Grusel darin, dass wir nach und nach ein unmenschliches, menschenverachtendes System kennenlernen. Eine Kritik am Alltagsrassismus der USA und der Tatsache, dass niemand das ernst nimmt. Im Film The Purge, die Säuberung, geht es darum, wie Politik vor Gewalt scheinbar kapituliert, sie dann aber instrumentalisiert. Und in der Serie Black Mirror ist das Gruselige unsere nahe Zukunft, wo die Technik uns verstört, verblendet und versklavt.
Ja, also wir leben ja in Zeiten, die uns schon beunruhigend zu Recht mit all den politischen Veränderungen, die uns halt umgeben und den Entwicklungen, und dass das natürlich eine Möglichkeit ist, da halt auch wirklich diesen natürlichen Horror, den wir alle schon so ein bisschen empfinden, den wir gerne mal ein bisschen wegschieben, den nochmal zu bespielen und zu sagen, okay Leute, jetzt weisen wir wirklich mal eklatant darauf hin in der Form von einem Film oder einer Serie. Und das wird jetzt in letzter Zeit wieder viel gemacht, weil ich glaube, dass alles so schon sehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist und zum Diskussionsthema geworden ist.
Politische und gesellschaftliche Umbrüche sind komplex. Unser Angst-Entspannungs-Grusel-Programm ist uralt und funktioniert einfach und zuverlässig. Wäre doch schön, wenn der fiktive Grusel der wahren Welt helfen würde, öfter mal die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Das war's von uns heute Abend. Sebastian Rams und ich wünschen, ja, einen schönen Abend.
Auf Wiederhören.
Mein Name ist Sonja Meschkat. Wir hören uns gerne morgen wieder ab 18 Uhr.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.